Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Abschnitt befindet sich im Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 14. Es geht also heute um die berühmte Waffenrüstung. Heute soll es nur um den Gürtel gehen, der Wahrheit. Aber wegen dem Zusammenhang lese ich den ganzen Abschnitt, also Vers 10 bis einschließlich Vers 20. Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die Anschläge des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widerstehen könnt und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt in Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Zusätzlich zu all diesem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und ergreift den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für welches ich ein Botschafter in Ketten bin, damit ich darin freimütig rede, wie ich reden soll. Liebe Gemeinde, in diesem Abschnitt geht es, wie gesagt, um die Waffenrüstung. Paulus ist am Ende des Epheserbriefes angelangt. Zuvor hat er sich mit sehr vielen Themen beschäftigt. Direkt vor unserem Abschnitt ging es um die Haustafel. Also zum Beispiel darum, dass sich die Kinder den Eltern unterordnen sollen, dass sich die Frauen den Männern unterordnen sollen, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen. Dann ging es zum Beispiel darum, dass wir uns nicht mit Wein berauschen sollen. Und es ging generell darum, wie wir als Christen leben sollen. Doch heute soll es um den Kampf gehen, um den Kampf des Glaubens. Und Paulus nennt 7 einzelne Teile der Waffenrüstung. Er nennt den Gürtel der Wahrheit, mit dem wir uns heute genauer beschäftigen. Dann den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe oder Stiefel mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Dann den Schild des Glaubens, den Helm, Helm des Heils, das Schwert und am Ende noch das Gebet. Also Gürtel, Brustpanzer, Schuhe, Schild, Helm, Schwert und eben noch das Gebet. Aber wie gesagt, heute wollen wir uns nur auf dem Gürtel konzentrieren. Bevor wir das aber machen können, müssen wir uns erstmal unseren Feind etwas genauer ansehen. Das ist deswegen notwendig, damit wir diesen Kampf führen können. Und deswegen wollen wir heute einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wir wollen das nicht deswegen machen, weil wir neugierig sind oder weil wir irgendwelche Spekulationen aufstellen wollen, sondern wir brauchen diese Information für diesen Kampf. Wenn man nämlich Krieg führen möchte, wenn ein Land gegen ein anderes Land Krieg führen möchte, muss es das andere Land kennen. Und deswegen schickt man normalerweise Kundschafter aus. So hat Mose das auch gemacht, als er Kanaan angreifen wollte. Er hat Kundschafter ausgeschickt. Und die Kundschafter sollten herausfinden, wie das Land aussieht, wie stark das Volk ist, ob es in Lagern oder in Festungen wohnt und so weiter. Diese Fragen muss man klären, wenn man Krieg führen will. Und wir als Christen stehen auch in einem Krieg. Deswegen wollen wir uns angucken, wer ist eigentlich unser Feind? Das ist unser erster Punkt. wer ist unser Feind? Und der zweite Punkt ist dann, warum brauchen wir dazu diesen Gürtel, den Gürtel der Wahrheit? Also erster Punkt, wer ist unser Feind? Zweiter Punkt, warum brauchen wir dazu den Gürtel? Paulus sagt in Vers 12, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist. Das heißt, unser Kampf ist nicht gegen andere Menschen. Das könnte man ja meinen, wenn wir angegriffen werden von anderen Menschen, wenn wir verfolgt werden, wenn wir beleidigt werden, wenn wir geschlagen werden, wenn wir Morddrohungen kriegen, dann könnte man ja meinen, dass das eigentlich unsere wahren Feinde sind. Aber Paulus möchte unseren Blick weglenken. Er möchte ihn weglenken von unseren menschlichen Verfolgern, von unseren menschlichen Gegnern, hin zu dem Blick hinter die Kulissen, da wo nämlich der eigentliche Kampf tobt. Paulus schreibt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern unser Kampf ist gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, Vers 12. Das heißt, wir haben es mit unsichtbaren Feinden zu tun. Wir können unsere Feinde nicht mit unseren Augen sehen, weil unsere Feinde keinen menschlichen Körper haben. Sie haben kein Blut, sie haben kein Fleisch, sie sind nicht sichtbar. Wir können unsere Feinde nicht anfassen. Wir können sie auch nicht direkt schlagen mit unserer Faust oder mit einem Schwert. Wir können nicht auf sie schießen. Wir könnten auch nicht mit Bomben auf sie werfen oder mit Handgranaten, weil es um eine ganz andere Dimension geht. Und deswegen helfen uns keine menschlichen Waffen. Deswegen schreibt Paulus, dass wir die Waffenrüstung Gottes brauchen. Wir brauchen göttliche Waffen. Das heißt, diese Teile, die Paulus da nennt, also der Gürtel, der Brustpanzer, der Helm, das Schwert, die sind jetzt nicht wörtlich gemeint, sondern sie sind symbolisch gemeint. Sie stehen für etwas Geistliches. Und was das genau ist, das wollen wir uns später noch angucken mit dem Gürtel. Wir wollen erstmal noch, wie gesagt, bei unserem Feind bleiben. Paulus schreibt dann noch, dass wir die ganze Waffenrüstung anziehen sollen. Das betont er auch. Das ist im Griechischen ein einziges Wort. Im Deutschen sagt man immer zwei Wörter. Die ganze Waffenrüstung, die volle Rüstung. Und Paulus gibt die Begründung, warum die ganze Waffenrüstung notwendig ist. Er sagt in Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung an. Warum? Damit wir gegen die Anschläge des Teufels bestehen können. Also wir brauchen wirklich die ganze Waffenrüstung. Und deswegen müssen wir uns jetzt angucken, wie ist der Teufel eigentlich? Was ist das für ein Feind? Was zeichnet ihn aus? Und wie sehen seine Angriffe vor allen Dingen aus? Im 1. Johannesbrief steht, 1. Johannes 3, Vers 8, der Teufel sündigt von Anfang an. Bei den Menschen war es ja ein bisschen anders. Adam und Eva haben ja nicht von Anfang an gesündigt. Sie haben das erst seit dem Sündenfall. Aber als Adam und Eva erschaffen wurden, waren sie am Anfang noch ohne Sünde. Beim Teufel ist das anders. Der Teufel sündigt wirklich von Anfang an. Und Jesus nennt dann auch eine ganz konkrete Sünde des Teufels. In Johannes 8, Vers 44, der Teufel war ein Menschenmörder. Und auch das war er von Anfang an. Dann erscheint der Teufel oft als Versucher. Er hat sogar versucht, Jesus zu versuchen. Wir werden später noch darauf eingehen, wie der Teufel vorgegangen ist, wie seine Taktik war, wie Jesus das abgewehrt hat. Der Teufel wird oft mit Tieren verglichen. In der Offenbarung ist das ja sehr häufig. Er wird als der große Drache bezeichnet, als die alte Schlange. Petrus nennt ihn einen brüllenden Löwen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er sucht, wen er verschlingen kann. Und was jetzt sehr wichtig ist für unseren Kampf, ist das, was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. 2. Korinther 11, Vers 14, der Teufel verkleidet sich in einen Engel des Lichts. Das ist sehr wichtig für unseren Kampf. Wir haben also einen Feind, den man nicht unbedingt, wenn man jetzt im Bilde spricht, den man nicht unbedingt erkennen kann. Also er hat nicht unbedingt die feindliche Uniform an, sondern er zieht sozusagen oft auch die Uniform von unseren Soldaten an. Das macht die Sache so ein bisschen kompliziert, weil der Teufel sich sehr gut tarnt. Er tarnt sich also als ein guter Engel. Und was am stärksten ins Auge fällt, ist, dass der Teufel ein Lügner ist. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, der Teufel steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn der Teufel die Lüge redet, so sagt er das, was aus ihm selbst kommt. Denn er ist ein Lügner, das war er von Anfang an. Und dann sagt Jesus sogar, Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und bevor wir uns jetzt mit dem Gürtel der Wahrheit beschäftigen und uns angucken, warum der Gürtel der Wahrheit so wichtig ist, um die Angriffe des Teufels anzugucken, wollen wir uns noch kurz Vers 13 anschauen. Paulus wiederholt ja, dass wir die ganze Waffenrüstung brauchen. Er hat in Vers 11 gesagt, die brauchen wir deswegen, damit wir gegen die Anschläge des Teufels bestehen können. Und in Vers 13 sagt er, wir brauchen die ganze Waffenrüstung, damit wir am bösen Tage widerstehen können. Diesen bösen Tag hat Paulus schon in Epheser 5, Vers 16 erwähnt. Er sagt ja dort, kauft die Zeit aus, nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Das heißt, Paulus meint eine Zeit, die wir jetzt schon haben, in einer Zeit, in der wir jetzt schon leben. Und dieser böse Tag ist der Tag, an dem der Teufel uns angreift. Deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Paulus erweitert diesen Grund dann noch in Vers 13b. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr an diesem bösen Tag widerstehen könnt. Und wenn ihr das geschafft habt, damit ihr dann auch stehen bleiben könnt. Jakobus schreibt, Jakobus 4, Vers 7, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Aber wenn der Teufel dann geflohen ist, sollen wir auch weiterhin wachsam bleiben. Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, hat der Teufel das ja dreimal versucht und der Teufel hat es nicht geschafft. Er war erfolglos. Und dann heißt es in Lukas 4, Vers 13, da wich der Teufel eine Zeit von ihm. Also der Teufel hat Jesus eine Zeit lang in Ruhe gelassen. Aber es war nur eine Zeit lang. Wenig später hat der Teufel dann wieder neu angegriffen mit Petrus. Da hat Jesus ja gesagt, ich werde sterben müssen. Und dann sagt Petrus, nein, das darf dir nicht passieren. Gott bewahre dich davor. Und dann sagt Jesus ja, geh weg, Satan. Weiche hinter mich, Satan. Also Jesus hat erkannt, dass der Teufel wieder angreift. Jesus ist auch da immer wachsam geblieben. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wie sieht unser Kampf konkret aus? Wie sollen wir kämpfen? Und deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Wir gucken uns den Gürtel der Wahrheit an, Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also Paulus meint mit dem Gürtel die Wahrheit. Und es ist sehr interessant, wie oft das Wort Wahrheit in der Bibel vorkommt, alleine schon im Epheserbrief. Paulus schreibt ganz am Anfang, Epheser 1, Vers 13, dass das Evangelium das Wort der Wahrheit ist. Er schreibt in 4, Vers 21, dass die Wahrheit in Jesus ist. Er schreibt in 4, Vers 25, dass wir nicht lügen sollen, wir sollen uns nicht anlügen, wir sollen die Wahrheit sagen. Er sagt im fünften Kapitel, dass die Wahrheit eine Frucht ist. Eine Frucht aus dem christlichen Lebenswandel. Das Wort Wahrheit kommt sehr häufig vor, allein im Neuen Testament ungefähr 100 Mal. Und ich möchte jetzt kurz die Stellen nennen, wo die Wahrheit mit Gott in Verbindung gebracht wird. Wir haben ja eben gehört, dass unser eigentlicher Feind der Teufel ist. Und wir haben gesehen, was für den Teufel besonders typisch ist. Der Teufel lügt, er betrügt, er täuscht. Er versucht uns und er verkleidet sich als Engel des Lichts. Und wir wollen uns klar machen, wie stark der Gegensatz ist zwischen Gott und dem Teufel. Während die Lüge eines der absoluten Merkmale des Teufels ist, ist auf der anderen Seite die Wahrheit eines der wichtigsten Merkmale Gottes. Wir haben also einen Gegensatz, der nicht größer sein könnte. Wir wissen natürlich, dass es noch andere Gegensätze gibt zwischen Gott und dem Teufel. Wir könnten auch einfach sagen, dass der Teufel böse ist. Er ist absolute Finsternis. Wir haben das schon gehört, der Teufel sündigt von Anfang an. Und auf der anderen Seite ist eben Gott. Er ist vollkommen gut. Es gibt keine Sünde in ihm. Es gibt keine Finsternis. Er ist Licht. Weil wir wollen uns heute ganz bewusst auf den Gegensatz zwischen Wahrheit und Lüge konzentrieren. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wie sehr, nicht nur wie sehr die Lüge mit dem Teufel zusammenhängt, sondern auch wie sehr die Wahrheit mit Gott zusammenhängt. Das ist sehr wichtig für unseren Kampf, damit wir die Angriffe erkennen können, damit wir sie abwehren können und damit wir dann auch stehen bleiben können. Jesus sagt von sich selbst ja manchmal, dass er die Wahrheit sagt. Ihr stellt ja die Frage, ich sage euch die Wahrheit, warum glaubt ihr mir nicht? Aber Jesus sagt sogar, dass er die Wahrheit ist, in diesem ganz bekannten Vers, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus sagt wirklich, ich bin die Wahrheit. Also er bezieht das wirklich auf sich. Jesus sagt nicht nur, ich habe viel Wahres gesagt, sondern Jesus sagt sogar, ich bin selbst die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Also Jesus beansprucht hier wirklich 100%. Jesus sagt, ja, ich bin 100% die Wahrheit. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr. Das kann Jesus nur deswegen sagen, weil er die Wahrheit ist. Ich habe das schon in meiner letzten Predigt gesagt, dass das auch über Gott den Vater gesagt wird. Im Psalm 31, Vers 6, da schreibt David, du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Wahrheit. Und über den Heiligen Geist wird das auch öfter mal gesagt, zum Beispiel Johannes 15, Vers 26, der Geist der Wahrheit. Jetzt könnte man noch sehr viele Stellen nennen. Man könnte noch mehr zeigen, wie sehr das zusammenhängt, Gott und die Wahrheit. Aber viele stellen jetzt eine Frage. Viele sagen sich nämlich jetzt, ja, das mag sein, dass Gott die Wahrheit ist, aber was um alles in der Welt hat das jetzt mit mir zu tun? Warum soll das jetzt wichtig sein, auch für unseren Kampf? Als Jesus vor Pilatus stand, hat Jesus gesagt, ich bin in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Dann hat ja Pilatus gefragt, was ist Wahrheit? Was ist das überhaupt? Das ist eine Frage, die viele Leute heute gar nicht mehr stellen. Viele würden nämlich heute sagen, ach, eigentlich, ehrlich gesagt, interessiert mich das gar nicht so. Wahrheit, das ist, okay, Gott ist Wahrheit, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Warum soll das so wichtig sein? Oder anders gefragt, was würde uns denn fehlen, wenn wir diesen Gürtel der Wahrheit jetzt nicht hätten? Wenn wir jetzt sagen würden, hui, das Schwert, das brauchen wir, aber diesen Gürtel der Wahrheit, warum ist das notwendig? Paulus sagt, wir haben das eben gehört, wir brauchen die ganze Waffenrüstung. Paulus hat nicht gesagt, ja, hier ist die Waffenrüstung, hier, die besteht aus dem Helm und aus dem Schwert und aus dem Schild und aus dem Brustpanzer. Sucht euch mal was aus, was gerade passt. Guckt euch die Situation an und dann entscheidet, was ihr nehmen wollt. Nein, Paulus sagt, ihr braucht die ganze Waffenrüstung. Aber die Frage ist, warum? Was würde uns fehlen, wenn wir jetzt die Wahrheit nicht hätten, wenn wir darauf verzichten würden? Wenn man sich jetzt einen wirklichen Krieg anguckt, einen wörtlichen Krieg, dann kann man sich das sehr gut deutlich machen. Stellen wir uns vor, da ist ein Soldat, der sagt, das Schwert finde ich gut, aber den Brustpanzer, den brauche ich nicht, den Helm brauche ich auch nicht und das Schild ist auch nicht so wichtig. Ich nehme einfach nur das Schwert. Ich ziehe in diesen Krieg mit meinem Schwert. Dann können wir sehr schnell sagen, was das Problem ist. Das Problem ist, dass es lebensgefährlich ist. Weil wenn Menschen gegeneinander Krieg führen, dann geht es um Leben und Tod. Und wenn man sich nicht richtig ausrüstet, wenn man nicht geschützt ist, dann führt das ganz praktisch dazu, dass man dann am Ende stirbt, wenn man nicht geschützt ist. Aber die Frage ist, was heißt das jetzt für unseren geistlichen Kampf? Warum ist es da so wichtig, dass wir diesen Gürtel haben, dass wir die Wahrheit haben? Es geht ja nicht bei unserem Kampf um Leben und Tod. Es geht um was ganz anderes. Es geht nämlich um noch mehr. Es geht letztendlich um Himmel oder Hölle. Es geht darum, ob wir nach unserem Tod in der ewigen Herrlichkeit sein werden oder ob wir in der ewigen Verdammnis sein werden. Das ist ein Unterschied, der nicht größer sein könnte. Und deswegen ist die Frage nach der Wahrheit eine heilsentscheidende Frage. Es gibt viele Menschen, die glauben nicht an die Wahrheit. Also sie glauben nicht an das Evangelium und die werden nach ihrem Tod in die Hölle kommen. Das ist letztendlich jede nichtchristliche Religion. Also zum Beispiel der Islam, der Buddhismus, der Hinduismus, das Judentum oder zum Beispiel auch der Kommunismus. Und diese Menschen sind letztendlich verblendet. Sie sind blind, sie sehen das Licht nicht, weil sie nicht an die Wahrheit glauben, sondern stattdessen an eine Lüge. An Lügengebäude. Und viele Menschen würden jetzt sagen, gut, selbst wenn, nehmen wir an, da ist ein Mensch, der glaubt lauter Lügen, aber der kann doch trotzdem ein netter Mensch sein. Der kann doch trotzdem ein gutes Leben führen, der kann doch trotzdem Spaß haben. Was ist das Problem daran? Das Problem ist ziemlich einfach. Der Mensch, der an die Lügen glaubt, wird nach dem Tod in die Hölle kommen. Und deswegen ist diese Frage sehr wichtig. Deswegen könnte diese Frage nicht wichtiger sein. Und wir als Christen kommen in den Himmel, nicht weil wir so toll sind, sondern weil wir die Wahrheit erkannt haben, weil wir die richtigen Überzeugungen haben. Dann könnte man sagen, okay, das stimmt, aber sollten wir als Christen jetzt nicht die Wahrheitsfrage abhaken? Sollten wir jetzt nicht endlich auf die anderen Teile der Rüstung gehen, auf das Schwert zum Beispiel oder auf den Helm? Klar, für die Nichtchristen ist die Frage noch nicht geklärt. Die Nichtchristen sollten endlich mal die Wahrheit erkennen, aber wir Christen haben sie doch erkannt. Dieses Thema ist doch eigentlich für uns abgeschlossen, oder? Aber die Antwort lautet nein, denn wir alle müssen noch dazulernen, wir alle müssen noch wachsen. Denn genau das hat Paulus bei den Korinthern kritisiert. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 2, da hat Paulus gesagt: Ich habe euch bis jetzt nur Milch gegeben. Nur Milch, aber keine feste Speise, denn ihr könnt ihr noch nicht ertragen. Also Paulus hat gesagt, okay, das sind Christen, die sind gläubig, er bezeichnet sie als Brüder, sie haben die Basics, würden wir sagen, sie haben die Grundlagen erkannt, immerhin, aber eben nicht mehr. Sie wurden geboren, sie sind aus dem Mutterleib rausgekommen, sie leben, sie atmen, aber sie sind Babys. Und sie sind Babys geblieben und sie wollen Babys bleiben, weil sie nicht wachsen wollen. Und Paulus fordert sie auf, dass sie wachsen sollen. Und diese Aufforderung gilt auch für uns. Nun würden manche sagen, ja, aber eigentlich ist es doch ganz bequem, ein Baby zu sein. Eigentlich reicht mir das. Ich habe meine Milch und ich verzichte auf die feste Speise. Ich finde das eigentlich viel schöner. Ich habe ein ruhiges Leben. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich kann mit meinem Lego spielen. Ich muss nicht arbeiten. Ich muss nicht kämpfen. Der Krieg ist mir viel zu gefährlich. Ich bleibe einfach zu Hause. Und ich lasse andere Christen kämpfen, die das halt können. Es gibt Christen, die können das, die können gut kämpfen, aber ich bleibe am besten einfach zu Hause und lasse mich beschützen von meinen Eltern. Paulus sagt, dass diese Ansicht falsch ist, denn wir stehen alle in diesem Kampf, ob wir das nun wollen oder nicht. Wir werden angegriffen, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Es gibt ja dieses eine Spiel, wenn kleine Kinder Verstecken spielen, dann kommt das manchmal vor, dass es Kinder gibt, die einfach die Augen zumachen. Und sich dann mit den Händen so, also die Hände dann vor den Augen halten und dann denken, weil ich nichts sehen kann, kann mich der andere auch nicht sehen. Das heißt, mir kann eigentlich nichts passieren, ich lasse die Augen zu, am besten halte ich mir noch die Ohren zu. Und das ist doch eigentlich total sicher. Dann kann mir nichts passieren. Wenn ich die Augen dann wieder aufmache, kann mich der andere auch wieder sehen. Wir lachen natürlich darüber, weil das ziemlicher Unsinn ist, weil das halt sehr kindisch ist. Das Problem ist nur, dass wir uns als Christen oft genauso im geistlichen Kampf verhalten. Wir machen die Augen zu und denken, ach, es gibt gar keine Angriffe, wir müssen gar nichts tun. Wir wollen uns ein paar Beispiele angucken, wie man es richtig machen sollte. Wir nehmen nochmal das Beispiel mit Jesus in der Wüste, wo er vom Teufel versucht wurde. Es war ja so, Jesus hat 40 Tage lang nichts gegessen und natürlich hatte er Hunger. Verständlicherweise. Er hatte wirklich Hunger. Und das Erste, was der Teufel sagt, Matthäus 4, Vers 3, ist ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag doch, dass diese Steine Brot werden sollen. Also wenn man das so hört, könnte man sich ja sagen, das ist doch eigentlich ein guter Vorschlag. Jesus hat Hunger, er hat wirklich Hunger und der Teufel sagt, du pass mal auf, bevor wir jetzt kämpfen, bevor wir diese Auseinandersetzung haben, ess doch erstmal was. Das ist doch viel besser. Müsste doch eigentlich sagen, das ist doch eigentlich total nett, dieser Vorschlag, oder? Das ist doch eigentlich viel besser. Man kann doch eigentlich viel besser in der Versuchung bestehen, wenn man was gegessen hat, oder? Aber Jesus erkennt, dass das schon die erste Versuchung war, obwohl diese Versuchung eigentlich ziemlich gut getarnt ist und eigentlich ziemlich harmlos wirkt. Jesus erkennt die Versuchung, das ist das Erste, und Jesus schießt sofort zurück. Er zitiert aus 5. Mose 8, Vers 3. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Warum konnte Jesus das machen? Weil Jesus sich in der Bibel sehr gut auskennt, weil Jesus die Wahrheit ist. Deswegen konnte er diesen Vers ja zitieren, weil er ihn kennt. Wenn man diesen Vers aber nicht kennt, dann kann man ihn natürlich schlecht zitieren. Und wir wollen uns noch das Beispiel angucken mit Petrus. Es war ja so, Jesus hat ja gesagt, dass er sterben muss, was alles mit ihm geschehen muss. Und sagt Petrus ja, nein, das darf nicht passieren. Du darfst nicht sterben. Gott bewahre dich davor. Da könnte man jetzt auch wieder sagen, das ist doch eigentlich total, total fürsorglich, was Petrus sagt, oder? Petrus scheint sich wirklich Sorgen zu machen. Petrus sagt, Jesus, du darfst nicht sterben. Du darfst nicht sterben, du musst bei uns bleiben, Jesus. Da könnte man doch eigentlich meinen, dass der Petrus den Jesus wirklich lieb haben muss, oder? Und dann sagt ja Jesus diesen Satz, er sagt ja nicht, ja, Petrus, danke, stimmt, danke, dass du mir Mut machst. Da sagt Jesus, geh weg, Satan, weiche hinter mich, Satan. Und Petrus ist wahrscheinlich auch total überrascht über diesen Satz. Und Jesus begründet das auch. Er sagt, du sinnst nicht auf das, was göttlich ist, sondern auf das, was menschlich ist. Wir wissen das natürlich, wir können das erklären. Wir wissen, dass Jesus sterben muss. Jesus musste sterben, sonst können wir nicht gerettet werden. Was ist also das Problem? Oder anders gesagt, was können wir jetzt ganz konkret daraus lernen? Wir sehen das sehr gut bei den Emmaus-Jüngern. Nach der Auferstehung hat Jesus sich mit den Emmaus-Jüngern unterhalten. Die Emmaus-Jünger haben Jesus gar nicht erkannt. Sie waren sehr traurig, sie waren sehr erschüttert. Und Jesus sagt am Ende zu ihnen, O ihr Toren, o ihr Unverständigen, warum seid ihr eigentlich so dumm? Sagt er ja im Grunde, ihr Dummköpfe, warum seid ihr eigentlich so dumm? Wie langsam ist euer Herz, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben? Lukas 24, 25. Jesus, und dann heißt es, Jesus weist dann auf Mose hin und auf die Propheten hin, die schon auf ihn hingewiesen haben. Was war also das Problem der Emmaus-Jünger? Das Problem der Emmaus-Jünger war, dass sie diese Stellen nicht wirklich verstanden haben. Dass sie sich also nicht wirklich ernsthaft damit auseinandergesetzt haben. Und wir lernen daraus, dass es wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wir haben noch ein negatives Beispiel. Das war, als Jesus mit den Sadduzäern diskutiert hat. Da sagt ja Jesus zu den Sadduzäern am Ende, ihr irrt euch. Und dann sagt er etwas sehr Überraschendes, was man eigentlich nicht erwarten würde in der Auseinandersetzung mit Schriftgelehrten. Er sagt dann, ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt. Das würde man ja nicht erwarten bei der Auseinandersetzung mit Schriftgelehrten, dass Jesus sagt. Jesus sagt im Grunde, wisst ihr was, ihr habt eigentlich in Wirklichkeit keine Ahnung. Eigentlich kennt ihr die Schriften gar nicht. Ihr tut vielleicht so, als wenn ihr sie kennen würdet, aber eigentlich habt ihr nicht wirklich Ahnung. Was lernen wir jetzt daraus? Was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass es wichtig ist, dass wir in der Erkenntnis wachsen, dass wir in der Wahrheit wachsen. Und warum? Warum ist das so wichtig? Damit wir besser kämpfen können, damit wir in diesem Kampf bestehen können. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt vom ungerechten Verwalter. Der hat ja einige Schulden gehabt und hat dann so ein paar Sachen gemacht, die nicht so ganz sauber waren. Und Jesus lobt ihn am Ende. Jesus lobt ihn am Ende, und zwar nicht, weil er ungerecht war, sondern weil er so klug war. Und dann sagt Jesus einen Satz, der wirklich sehr provozierend ist für uns. Lukas 16, Vers 8. Denn die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Die Kinder dieser Welt sind klüger. Eine ziemliche Provokation. Das heißt zwar nicht, dass Nichtchristen immer automatisch klüger sind als Christen, aber manchmal ist es so. Und dann können wir davon lernen. Seid klug wie die Schlangen, hat Jesus ja mal gesagt. Seid klug wie die Schlangen. Er hat nicht gesagt, übernehmt alles von den Schlangen. Seid genauso wie die Schlangen, sondern er hat gesagt, übernehmt die Klugheit von den Schlangen. Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Oder Paulus schreibt das selbst im Epheserbrief, in Epheser 5, Vers 17. Er hat gesagt, nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Und dann die Anweisung, darum seid nicht töricht. Oder man könnte auch sagen, seid nicht dumm. Seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Das heißt, er fordert uns dazu auf, dass wir schlau sein sollen, dass das wichtig ist, nicht um anzugeben oder um sich besser zu fühlen, sondern um in diesem Kampf bestehen zu können. Auch ganz am Anfang in den Sprüchen heißt es, Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, wir müssen Gott erstmal fürchten, bevor wir etwas erkennen können. Doch wenn wir Gott dann fürchten, dann werden wir uns natürlich auch für das interessieren, was Gott in der Bibel sagt. Also wenn ich jetzt mich vor dem König fürchte, dann kann mir das ja nicht egal sein, was mir der König befiehlt. Wenn ich den König fürchte, dann werde ich genau darauf achten, was mir der König sagt. Und wenn wir Gott fürchten, dann werden wir uns für das interessieren, was in der Bibel steht. Und es ist sehr interessant, sogar in 1. Korinther 13, da geht es ja um die Liebe. Und fast alle Christen sagen ja, dass die Liebe wichtig ist. Eigentlich will jeder Christ auch Gott lieben. Und das ist sehr interessant, 1. Korinther 13, Vers 6, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Oder die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Das heißt, das wird hier zusammengenommen. Die wahre Liebe führt auch dazu, dass man sich für die Wahrheit interessiert. Das heißt, wenn wir Gott lieben wollen, dann müssen wir auch die Wahrheit lieben. Warum? Weil Gott selbst die Wahrheit ist. Das heißt, wenn man sagt, naja, Gott, klar, ich glaube an Gott, ich liebe Gott natürlich auch, aber das mit der Wahrheit, das ist mir eigentlich, ist mir das relativ egal. Also klar, gut, Gott ist die Wahrheit, das ist nicht ganz egal, aber eigentlich so für mein Leben ist mir das eigentlich relativ wurscht, mich mit der Wahrheit zu beschäftigen. Das ist mir viel zu kompliziert, das ist mir viel zu anstrengend. Aber das Problem ist, Gott und die Wahrheit hängen zusammen. Das heißt, wenn ich die Wahrheit ablehne, wenn mir die Wahrheit egal ist, wenn ich nicht an die Wahrheit glaube, dann glaube ich letztendlich auch nicht an Gott. Und umso fataler sind dann die Angriffe des Teufels, denn wenn man die Wahrheit wenig kennt oder nur ein bisschen kennt, dann kann man natürlich auch die Lüge nur schwer erkennen. Denn das Besondere an den Angriffen des Teufels ist, dass er lügt, dass er sich tarnt als Engel des Lichts und dass er uns anlügt, dass er die Lüge als Wahrheit darstellt und die Wahrheit als Lüge darstellt. Und um das zu durchschauen, muss man natürlich die Wahrheit sehr gut kennen. Ich habe das schon in der letzten Predigt gesagt. Wenn ich Falschgeld erkennen möchte, muss ich natürlich auch das richtige Geld erkennen, sonst kann ich das nicht unterscheiden. Und deswegen, weil wir in diesem Kampf stehen und weil wir diesen Gürtel brauchen, deswegen haben wir sowas wie Predigten. Deswegen haben wir die Bekenntnisunterweisung, jetzt gleich im Anschluss auch wieder. Deswegen haben wir die Bibelstunde, deswegen haben wir die Gemeindebibelfreizeit, damit wir gemeinsam in der Erkenntnis wachsen. Nicht nur, aber auch. Damit wir in der Erkenntnis wachsen, damit wir die Wahrheit immer mehr erkennen, damit wir erkennen, wo wir falsch liegen und damit wir in diesem Kampf besser bestehen können. Jetzt könnte man am Ende sagen, es ist alles schön und gut, das stimmt ja. Das ist wirklich wichtig. Wir sollen uns für die Wahrheit interessieren. Wir sollen die Bibel lesen, wir sollen uns damit auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass wir in der Erkenntnis wachsen. Das muss man alles wirklich betonen, das stimmt. Aber wir müssen doch auch ehrlich sagen, dass wir alle oft auch scheitern. Wir wissen nicht alles, wir werden nie alles wissen, wir werden nie auslernen und wir werden oft sündigen. Wir werden viele Niederlagen einstecken, auch in unserem geistlichen Kampf, weil dieser Gürtel, den wir haben, der wird ja nie vollkommen sein. Wir haben ja nicht alles erkannt. Wir wissen ja nicht alles. Und wenn wir oft scheitern werden in diesem Kampf, und ich habe ja eben gesagt, dass es bei diesem Kampf um alles oder nichts geht, es geht um Himmel und Hölle, es geht um ewige Herrlichkeit oder ewige Verdammnis, wie kann ich dann eigentlich sicher sein, dass ich am Ende wirklich auch durchhalte? Wird es am Ende reichen? Es gab mal einen Mann, der hat diese Frage gestellt, der lag im Sterben. Der hatte seine letzten Atemzüge und er wusste, er wird jetzt gleich sterben. Er wusste, jetzt sind es nur noch wenige Sekunden. Und er hat die ganze Zeit nur eine Frage gestellt. Er hat immer die Frage gestellt, reicht es? Reicht es? Wird es reichen? Reicht es am Ende? Wird es reichen, dass ich in den Himmel komme? Und das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und wenn wir uns diese Frage so stellen, wenn wir sie uns ehrlich und ernsthaft stellen, dann müssen wir sagen, es reicht nicht. Es wird am Ende nicht ausreichen, weil wir es nicht schaffen werden. Und deswegen möchte ich jetzt noch kurz zum Abschluss kurz auf den Brustpanzer der Gerechtigkeit kommen, um mit einer Ermutigung abzuschließen. Dieser Brustpanzer wird ja die Gerechtigkeit genannt. Und mit dieser Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit gemeint. Denn wenn das so wäre, wenn es um unsere Gerechtigkeit gehen würde, dann würden wir alle scheitern. Aber bei dieser Gerechtigkeit geht es um die Gerechtigkeit von Jesus. Es ist die vollkommene Gerechtigkeit. Und wir als Christen haben diesen Brustpanzer, wir haben diese vollkommene Gerechtigkeit, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist und all unsere Schuld vollkommen bezahlt hat. Und deswegen, obwohl wir scheitern werden in diesem Kampf, den wir führen müssen, deswegen wird es am Ende ein Happy End geben. Deswegen wird es am Ende auch reichen. Und deswegen werden wir am Ende auch in der ewigen Herrlichkeit sein. Und ich möchte abschließen mit einem Vers, der sehr bekannt ist und der uns allen helfen kann, wenn wir in diesen Kämpfen, wenn wir in diesen Versuchungen stehen. Es ist der bekannte Vers Römer 8, Vers 35. Da schreibt Paulus: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Das ist ja wirklich eine Frage, die stellen sich viele Christen. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder das Schwert? Das ist ja die Frage. Wird uns das von der Liebe Christi trennen? Wird das dazu führen, dass wir vom Glauben abfallen? Wird das dazu führen? Und dann schreibt Paulus in Vers 38: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, also auch nicht der Teufel, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf, also auch nicht andere Menschen, uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Davon ist Paulus überzeugt. Er schreibt: Ich bin überzeugt. Und die Frage ist jetzt, woher können wir wissen, dass das stimmt? Also Paulus ist davon überzeugt, okay. Aber woher wissen wir, dass dieser Vers stimmt? Können wir sagen, ja, es ist Gottes Wort. Woher wissen wir, dass Gottes Wort stimmt? Weil Gott die Wahrheit ist. Da sind wir wieder bei der Wahrheit. Gott ist die Wahrheit, Gott kann nicht lügen. Und deswegen können wir auch sicher sein, dass diese Verheißung, dass dieser Zuspruch, dass dieser Trost uns als Christen gilt. Weil Gott nicht lügen kann und Gott niemals lügt und Gott seine Versprechen immer hält. Wir alle stehen also in diesem geistlichen Kampf. Wir sollen kämpfen. Deswegen sind wir in einer Gemeinde, weil wir einander brauchen, weil wir uns gemeinsam unterstützen müssen. Und deswegen brauchen wir diesen Gürtel der Wahrheit. Wir brauchen natürlich auch die anderen Teile der Waffenrüstung. Aber ich wollte heute wirklich nur auf den Gürtel der Wahrheit eingehen, weil die Wahrheit unverzichtbar ist für unseren Kampf. Und unsere Aufgabe ist es, in der Wahrheit zu bleiben. Und in dieser Wahrheit immer mehr zuzunehmen. Aber wir haben den Trost, wir haben die Ermutigung. Am Ende werden wir, auch wenn wir immer wieder scheitern, auch wenn wir immer wieder auf die Nase fallen, am Ende werden wir in der Herrlichkeit sein, weil Jesus schon gesiegt hat, weil Jesus die Schlacht am Kreuz auf Golgatha entschieden hat, weil Jesus die vollkommene Gerechtigkeit ist. Und deswegen lasst uns gemeinsam kämpfen, lasst uns nicht verzagen. Und lasst uns gegenseitig ermutigen in diesem Kampf, den wir alle führen. Gott helfe uns dabei. Amen.